Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die Internationalisierung der Landeswährung Won. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Stärkstes Wachstum des realen Bruttoinlandseinkommens seit 1988. Energiesektor wird laut Industrieminister voraussichtlich erstes Investitionsziel in den USA. Präsident Yi will in der Immobilienpolitik auch Konflikt und Widerstand nicht scheuen. Die koreanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,6% gewachsen. Nach Angaben der Zentralbank am Donnerstag stieg das reale Bruttoinlandsprodukt nach ersten Schätzungen um 3,7% im Vorjahresvergleich. Dazu trugen das Wachstum des privaten Konsums um 0,4% zum Vorquartal und der Exportzuwachs von 1,4% bei. Das reale Bruttoinlandseinkommen, das die tatsächliche Kaufkraft des im Inland erwirtschafteten Einkommens zeigt, wuchs um 3,6% zum Vorquartal. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum legte das reale Bruttoinlandseinkommen um 15,6% zu. Das markiert das kräftigste Wachstum seit dem Auftaktquartal 1988, als ein Anstieg von 16,4% verzeichnet worden war. Die Zuversicht der Regierung für ein Erreichen ihres Wachstumsziels von 3% in diesem Jahr ist weiter gewachsen. Diese Ansicht teilte das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft am Donnerstag mit, nachdem die Zentralbank erste Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal vorgelegt hatte. Das Ministerium geht außerdem davon aus, dass ein Anstieg des Bruttonationaleinkommens pro Kopf auf $40.000 noch wahrscheinlicher geworden ist. Jedoch müsse noch abgewartet werden, weil verschiedene Faktoren am Werk seien, darunter der Won-Dollar-Wechselkurs, hieß es weiter. Die erste Investition Südkoreas in den USA gemäß ihrer Handelsvereinbarung wird voraussichtlich im Energiesektor getätigt. Entsprechendes äußert Industrieminister Kim Jong-un nach seiner Ankunft am Flughafen Washington-Dulles am Mittwoch. Aus Seouls Sicht seien Projekte mit stabilen Cashflows wünschenswerter. In dieser Hinsicht halte man Energieprojekte für vorteilhafter. Daher konzentrierten sich die Gespräche mit den USA auf solche Projekte, sagte Kim. Laut dem Minister befinden sich die Gespräche derzeit fast in der Endphase. Er wartete, dass das erste Projekt Ende August oder im September bekannt gemacht werden könnte. Präsident Lee Jae-myung will Konflikte und Widerstand in Bezug auf immobilienpolitische Entscheidungen hinnehmen und Verantwortung tragen. Das sagte er am Donnerstag bei einer öffentlichen Diskussion über die Immobilienpolitik am Sitz des Senders KBS in Seoul. Der Staatschef bezeichnete die Stabilisierung des Wohnungsmarktes als eine der größten Aufgaben für das Land. Dabei wies er darauf hin, dass Immobilien den größten Anteil an den Vermögenswerten der Koreaner haben. Yi verwies auf das Platzen der Immobilienblase in Japan Anfang der 1990er Jahre und die sogenannten verlorenen 30 Jahre. Manche Menschen befürchteten, dass auch Korea gerade auf diesen Höhepunkt zurase. Daher herrsche ein Konsens in der Bevölkerung, dass nun Maßnahmen erforderlich seien, sagt er weiter. Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans haben das Prinzip der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigt. Der südkoreanische Außenminister Cho Hyun und sein US-amerikanischen sowie japanischen Amtskollegen Marco Rubio und Toshimitsu Motegi kamen am Mittwoch in der philippinischen Hauptstadt Manila zu einem trilateralen Gespräch zusammen. Laut dem Außenministerium in Seoul tauschten die Minister ihre Einschätzungen zu den jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel aus. Sie hätten die Position bekräftigt, dass eine starke Abschreckung gegenüber Nordkorea aufrechterhalten werde, indem am Prinzip der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel festgehalten werde. Das US-Außenministerium gab in einer Pressemitteilung außerdem bekannt, die Minister hätten auch die Wichtigkeit der Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße betont. Sie hätten mit Besorgnis festgestellt, dass China den jüngsten Start einer Interkontinentalrakete in den Pazifik nicht ausreichend angekündigt habe. Vertreter eines für die Bewilligung von Bundesausgaben zuständigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses haben laut Berichten jüngst Werften in Südkorea besucht, um sich über deren Kapazitäten für den Bau von Militärschiffen zu informieren. Nach Angaben der koreanischen Verteidigungsindustrie am Donnerstag suchte eine Delegation des Unterausschusses für Verteidigung des Committee on Appropriations am 10. und 11. Juli jeweils eine Werft von HD, Hyundai Heavy Industries und Hanwha Ocean auf. Diese sind die größten Hersteller von Spezialschiffen in Südkorea. Die Gruppe hat die Montageanlagen besichtigt und eine Einweisung erhalten. Der Besuch erregt Aufmerksamkeit, weil sich die US-Regierung neulich über die Kapazitäten der koreanischen Schiffbauindustrie für den Entwurf und Bau von Militärschiffen erkundigt hatte. Das US-Verteidigungsministerium und die US-Marine hatten jeweils Informationsanfragen zu Kampf- und Betankungsschiffen an koreanische Schiffbauer geschickt. Nach einem Beschluss des UNESCO-Welterbekomitees muss die japanische Regierung Verbesserungen vornehmen, weil sie entgegen ihrer Zusage bei der Anerkennung des Minenkomplexes Sado die Zwangsarbeit von Koreanern in den Anlagen nicht richtig bekannt machte. Diese Entscheidung nahm das Welterbekomitee ohne Änderungen und Diskussion über den Entwurf auf seiner 48. Sitzung in Busan an, wie das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mitteilte. In dem Dokument stellte das Welterbekomitee fest, dass es zwar einige Fortschritte bei der Umsetzung seiner Empfehlung gegeben hat, eine Strategie zur Interpretation und Präsentation aufzustellen, die die gesamte Geschichte der Bergwerke auf der Insel Sado widerspiegelt. Dies wurde jedoch als unzureichend bewertet. Das Gremium forderte Japan auf, bis zum 1. Dezember 2027 einen Bericht über die Umsetzung dieser Empfehlungen vorzulegen. Der Anteil der jungen Menschen, die mehr als ein Jahr nach dem Schul- oder Uni-Abschluss keinen Arbeitsplatz finden konnten, ist auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen. Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Amtes für Daten und Statistiken haben mit Stand Mai 4 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren ihre Bildungslaufbahn abgeschlossen. Von ihnen sind 2,8 Millionen erwerbstätig. Die Zahl der Nichterwerbstätigen lag bei 1,2 Millionen. Von den Nichterwerbstätigen sind 48,6% über ein Jahr lang ohne Arbeit. Der Anteil ist von 46,6% um 2 Prozentpunkte gestiegen und entspricht dem höchsten Stand seit 2009. Damals waren es inmitten der Finanzkrise 51,7%. Der Anteil der jungen Menschen, die über 3 Jahre lang keine Stelle gefunden haben, wuchs von 18,9% auf 19,4%. Das markiert den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2007. Die Lebenserwartung in Südkorea liegt mit Stand 2024 bei 83,7 Jahren. Sie ist 2,5 Jahre länger als der Durchschnitt der Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD von 81,2 Jahren. Das ergab eine Auswertung der OECD-Gesundheitsstatistiken 2026 durch das südkoreanische Gesundheitsministerium. Südkorea weist laut den Analyseergebnissen die fünfthöchste Lebenserwartung unter den 38 OECD-Mitgliedern auf. An der Spitze liegt die Schweiz mit 84,2 Jahren, gefolgt von Japan mit 84,1 Jahren. Außerdem verzeichnet Südkorea weiterhin die höchste Suizidrate unter den OECD-Mitgliedern. Mit 24,8 Fällen je 100.000 Einwohner im Jahr 2023 liegt Südkorea deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 10,9 Fällen. In Litauen mit der zweithöchsten Rate sind es 18 Fälle je 100.000 Einwohner. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea, heute mit Isuyan am Mikrofon. Hier sind nun die heutigen Themen. Nach fast 30 Jahren lockert Südkorea die Regeln für den Handel mit der eigenen Währung im Ausland. Ausländer sollen künftig frei über Won verfügen können, während die Regierung gleichzeitig Vorkehrungen gegen mögliche Risiken für die Finanzstabilität trifft. Mehr dazu im ersten Teil. Seit April findet der koreanische Kulturtag jede Woche statt und laut einer neuen Umfrage des Kulturministeriums hat das die kulturelle Teilhabe der Bevölkerung spürbar erhöht. Näheres dazu erfahren Sie im zweiten Teil. Anschließend erfahren Sie, dass ausländische Studierende in Südkorea heute deutlich mehr verdienen als noch vor wenigen Jahren. Immer mehr von ihnen möchten nach dem Abschluss auch im Land bleiben. Zum Abschluss hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Zeit für ein paar Takte Musik. Viel Spaß mit dem Lied Gentle Rain, gesungen von Clazy Quai. Fast drei Jahrzehnte lang galt in Südkorea eine strenge Regel für den Umgang mit der eigenen Währung im Ausland. Wollte etwa ein amerikanischer Vermögensverwalter koreanische Staatsanleihen kaufen, musste er dafür ein eigenes Konto bei einer Bank in Südkorea eröffnen. Während Koreaner in ihrem Heimatland problemlos ein Dollarkonto führen können, war es Ausländern bislang kaum möglich, bei einer Bank in ihrem eigenen Land ein Won-Konto zu eröffnen, auf dem sie die koreanische Währung einzahlen und überweisen können. Das soll sich frühestens ab September ändern. Amerikaner sollen dann bei einer Bank vor Ort ein Won-Konto eröffnen und die koreanische Währung halten und investieren können. Ein deutscher Autozulieferer könnte Rechnungen an einen koreanischen Zulieferbetrieb direkt vom Won-Konto bei seiner Hausbank begleichen. Und Japanerinnen und Japaner, die nach einer Korea-Reise üblich gebliebene Won auf einem Konto in Tokio behalten, könnten das Geld später einfach an Familienangehörige weiterüberweisen. Das Finanzministerium hat vor wenigen Tagen einen Fahrplan zur Internationalisierung des Won vorgestellt und damit eine Vorschrift gelockert, die seit der Devisenkrise von 1997 bestand. Nach der Öffnung des koreanischen Devisenmarkts für den 24-Stunden-Handel Anfang des Monats soll nun auch der Handel mit Won außerhalb Koreas erleichtert werden. Bislang mussten Ausländer, die tatsächlich Won besitzen oder damit bezahlen wollten, dafür ein Konto bei einer südkoreanischen Devisenbank eröffnen und Kapitalgeschäfte außerhalb Koreas waren meldepflichtig. Die Regierung will den Won künftig von einer stark regulierten zu einer frei handelbaren Währung machen. Der zuständige Abteilungsleiter im Finanzministerium erklärte, Ausländer sollten den Won künftig ohne Zögern oder Sorge besitzen und frei nutzen können. Dafür dürfen im Ausland ansässige Finanzinstitute, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen und sich beim Ministerium registrieren lassen, künftig als sogenannte Offshore-Abwicklungsinstitute auftreten und für Ausländer Won-Einlagen, Kredite und Überweisungen anbieten. Wer im Ausland lebt, könnte damit bei seiner gewohnten Bank ein Won-Konto eröffnen, Geld einzahlen oder leihen und in koreanische Aktien oder Staatsanleihen investieren. Kapitalgeschäfte zwischen Ausländern über ein solches Institut sollen künftig von der Meldepflicht befreit sein, mit Ausnahme von Immobiliengeschäften in Südkorea. Die koreanische Zentralbank baut zudem ein neues Abwicklungsnetz auf, über das Won-Geschäfte zwischen Ausländern rund um die Uhr endgültig verrechnet werden können, sodass Zahlungen künftig auch über Zeitzonen hinweg ohne Verzögerung abgewickelt werden. Die Regierung will die entsprechenden Devisenvorschriften im kommenden Monat ändern, im September testweise starten und das System ab kommendem Jahr regulär einführen. Auch die Nachfrage nach Won im Außenhandel soll gezielt gefördert werden. Koreanische Unternehmen, die Export- und Importgeschäfte in Won statt in Dollar abrechnen, sollen künftig günstigere Zinsen bei Exportfinanzierungen sowie höhere Limits bei der Handelsversicherung erhalten. Mit zentralen Handelspartnern soll zudem der direkte Austausch der jeweiligen Landeswährungen ausgebaut werden, ohne den Umweg über den Dollar. Nach Angaben der Zentralbank wurden im vergangenen Jahr nur 3,4% der Exporterlöse und 6,6% der Importzahlungen tatsächlich in Won abgerechnet. Auch für Privatpersonen in Südkorea soll sich einiges vereinfachen. Wer nachts amerikanische Aktien kauft, soll den Dollar künftig zum tatsächlichen Marktkurs statt zu einem von der Wertpapierfirma vorab festgelegten Kurs umtauschen können. Und auf Auslandsreisen soll es in immer mehr Ländern möglich sein, direkt über den QR-Code einer koreanischen Finanz-App zu bezahlen, ohne vorher Bargeld umtauschen zu müssen. Hintergrund der Reform ist, dass ausländische Investoren zwar schon länger weitgehend frei in koreanische Aktien und Anleihen investieren dürfen, der tatsächliche Zugang zu Won-Geld dafür aber bislang erschwert war. Nachdem koreanische Staatsanleihen zuletzt in den internationalen Anleihenindex WGBI aufgenommen wurden, sieht die Regierung nun den richtigen Zeitpunkt gekommen, auch die Hürden beim Won-Handel abzubauen. Mögliche Risiken des leichteren Zugangs zu Won im Ausland wären, dass sich Schocks an den globalen Finanzmärkten künftig schneller auf Korea übertragen und Kapitalbewegungen sowie Wechselkursschwankungen zunehmen könnten. Die Regierung will dem vorbeugen, indem sie im Ernstfall staatliche Devisenreserven einsetzt und bestehende Währungsswap-Abkommen mit anderen Ländern ausbaut. Die Regierung erhofft sich von der Reform vor allem, dass koreanische Unternehmen künftig seltener auf teure Dollarumrechnungen angewiesen sind. Wickeln mehr Firmen ihre Exportgeschäfte direkt in Won ab, sinken die Kosten für den Währungsumtausch und das Risiko plötzlicher Kursschwankungen. Langfristig könnte das auch zur Stabilität des Wechselkurses insgesamt beitragen. Der sogenannte Kulturtag findet in Südkorea inzwischen jede Woche statt und das kommt beim Publikum offenbar gut an. Das Kulturministerium hat vor wenigen Tagen die Ergebnisse einer Zufriedenheitsumfrage zur Ausweitung des Kulturtags veröffentlicht. Demnach gaben 71,1% der Befragten an, seit der Ausweitung häufiger an kulturellen Aktivitäten teilzunehmen. Den Kulturtag gibt es in Südkorea bereits seit 2014. An diesem Tag können staatliche und städtische Kultureinrichtungen wie Museen kostenlos besucht werden. Private Anbieter wie Kinos gewähren zusätzlich ermäßigte Eintrittspreise. Von der Einführung bis 2023 stieg dadurch die durchschnittliche Besucherzahl in den Kinos um 30%, der Umsatz um 15%. Auch Konzert- und Theaterhäuser verzeichneten mehr Publikum und höhere Einnahmen, wenn auch in geringerem Umfang. Der Kulturtag hat sich damit bereits vor der jüngsten Ausweitung als wirksames Instrument erwiesen, um den Konsum kultureller Angebote anzukurbeln. Bis Ende März dieses Jahres fand der Kulturtag jeweils am letzten Mittwoch des Monats statt. Seit dem 1. April wird er wöchentlich an jedem Mittwoch begangen. Auch die Kinoermäßigung wurde ausgeweitet. Statt einmal im Monat gilt sie inzwischen zweimal monatlich, jeweils am 2. und letzten Mittwoch zwischen 17 und 21 Uhr mit einem Ticketpreis von umgerechnet um 6 € für Erwachsene und 5 € für Jugendliche. Das Kulturministerium kündigte zudem an, gezielt Programme für Regionen mit eingeschränktem Kulturangebot anzubieten. Etwa in ländlichen und bergigen Gegenden, rund 450 solcher Veranstaltungen sind pro Jahr geplant. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass diese Ausweitung offenbar Wirkung zeigt. Unter den Befragten, deren kulturelle Aktivität zugenommen hat oder gleich geblieben ist, gaben 60,3% an, ihre Aktivitäten insgesamt ausgeweitet und nicht lediglich auf den Mittwoch verlagert zu haben. Das deutet darauf hin, dass der Kulturtag bestehende Nachfrage nicht nur umverteilt, sondern tatsächlich neue kulturelle Teilhabe schafft. Auch die allgemeine Zufriedenheit mit dem Programm fällt hoch aus. 89,8% der Teilnehmenden zeigten sich zufrieden, 91,1% gaben an, das Angebot erneut nutzen zu wollen und 91,8% würden es weiterempfehlen. Als wichtiger Grund für die Zufriedenheit wurden Rabatte und Vergünstigungen genannt, die 27,8% der Befragten anführten. 22% nannten die Qualität der Programme und Werke, 21,9% die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme. Der Kulturtag wirkt sich den Umfrageergebnissen zufolge auch auf ganz praktische Hürden aus. 83,4% der Befragten gaben an, dass er finanzielle Belastungen verringert, 79,5% empfanden mehr zeitlichen Spielraum und 70,9% sagten, sie könnten Kulturangebote dadurch näher an ihrem Wohnort wahrnehmen. Für die Umfrage wurden am 24. Juni und 1. Juli insgesamt 1.000 Besucherinnen und Besucher von 6 großen staatlichen und städtischen Kultureinrichtungen befragt, darunter das Nationalmuseum und das Nationale Museum für zeitgenössische Kunst, allesamt Personen, die den Kulturtag bereits genutzt hatten. Ein Vertreter des Kulturministeriums erklärte, die Umfrage bestätige die Wirksamkeit der Kulturtagpolitik und man wolle das Programm weiterentwickeln, damit die Bürgerinnen und Bürger im Alltag noch einfacher und unbeschwerter Kultur erleben können. Bereits bei der Ausweitung im April hatte der Kulturminister Choi Hui-young erklärt, er hoffe, dass der erweiterte Kulturtag die Lebensqualität der Bevölkerung heben und der Kulturszene neuen Schwung verleihen werde.
Thank you.
Die Zahl ausländischer Studierender in Südkorea hat sich innerhalb von 5 Jahren fast verdoppelt und mit ihr auch der Anteil derer, die nach dem Abschluss im Land bleiben und arbeiten möchten. Das geht aus einem Bericht des Korea Educational Development Institute, kurz KEDI, hervor, der vor kurzem veröffentlicht wurde. Das KEDI ist ein staatliches koreanisches Forschungsinstitut für Bildungspolitik. Laut dessen Analyse stieg die Zahl ausländischer Studierender in Südkorea von rund 98.600 im Jahr 2017 auf etwa 187.900 im Jahr 2023. Auch die Herkunftsländer haben sich deutlich verschoben. Während 2017 noch fast die Hälfte der ausländischen Studierenden aus China kam, liegt dieser Anteil inzwischen bei unter 30%. Stattdessen kommen mittlerweile rund 40% der ausländischen Studierenden aus Vietnam. Auch aus Usbekistan kommen inzwischen deutlich mehr Studierende als früher. Ihr Anteil liegt bei etwa 6% und damit ähnlich hoch wie jener aus der Mongolei. Verändert hat sich auch, was die Studierenden als ihr Studienfach wählen. Während 2017 noch Sozialwissenschaften mit Abstand am beliebtesten waren, gefolgt von Fächern wie Pädagogik, Kunst- und Geisteswissenschaften sowie Sprachkursen, ist inzwischen Korea-Studien zu einem der wichtigsten Studienfächer geworden und liegt bei rund 20%. Bei den Abschlüssen zeigen sich ebenfalls Unterschiede je nach Herkunftsland. Unter den Absolventinnen und Absolventen mit Fachhochschulabschluss stellen vietnamesische Studierende mit 31,6% die größte Gruppe. Bei Promovierten liegen US-Amerikanerinnen und Amerikaner mit 13,7% vorn. Auch beim Gehalt zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend, und zwar unabhängig vom Abschluss. Unter den Absolventinnen und Absolventen mit Fachhochschulabschluss lag 2021 der größte Anteil noch in der Gehaltsspanne zwischen umgerechnet rund 1.185 und 1.780 Euro im Monat. Das betraf damals 59% der Befragten. Bis 2023 hatte sich das Bild verschoben. Die größte Gruppe verdiente inzwischen mehr als 1.780 Euro monatlich, immerhin 41,8% der Befragten. Auch bei promovierten Absolventinnen und Absolventen zeigt sich derselbe Trend nach oben. Der Anteil, der mehr als 1.780 Euro im Monat verdient, stieg von 62,5% im Jahr 2019 auf 77,9% im Jahr 2023. Parallel dazu wächst der Wunsch, nach dem Studium in Südkorea zu bleiben. 2017 wollten 41,2% der ausländischen Studierenden nach dem Abschluss im Land bleiben, 2023 waren es bereits 63%. Der Anteil derer, die in ihr Heimatland zurückkehren möchten, sank im selben Zeitraum von 48 auf gut 30%. Dabei unterscheiden sich die Pläne stark nach Herkunftsland. Unter chinesischen Studierenden möchten weiterhin gut die Hälfte nach dem Studium in die Heimat zurückkehren. Bei vietnamesischen Studierenden dagegen steckt der Wunsch, in Korea zu bleiben, von 64,8% im Jahr 2017 auf 80,3% im Jahr 2023. Bei mongolischen Studierenden war der Anstieg ähnlich deutlich, von 48,7 auf 74,7% geklettert. Auch unter usbekischen Studierenden wuchs der Anteil derer, die in Korea bleiben möchten, von 61,9% auf 77,8%, wobei mehr als 60% von ihnen konkret eine Beschäftigung in Korea anstreben. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass ausländische Studierende mit bestimmten Aspekten ihres Arbeitsplatzes besonders zufrieden seien. Dazu zählten etwa Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie das Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen und zu Vorgesetzten. Deutlich zurückhaltender fiel die Bewertung dagegen bei anderen Aspekten aus. Bei Sozialleistungen, Gehalt und Aufstiegsmöglichkeiten zeigten sich die Befragten spürbar weniger zufrieden. Besonders ausgeprägt sei diese Unzufriedenheit unter Absolventinnen und Absolventen mit Fachhochschulabschluss. Um ausländische Fachkräfte langfristig in Südkorea zu halten, brauche es daher gezielte Verbesserungen genau in diesen Bereichen, also Sozialleistungen, Gehalt und Karrieremöglichkeiten, so die Einschätzung des Instituts.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen. Am Mikrofon Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Nachdem wir in den letzten Wochen mit Park Kyung-hi und Han Mal-suk schon zwei bedeutende Schriftstellerinnen der Nachkriegszeit kennengelernt haben, soll heute mit Park Wan-so eine dritte folgen, die nicht minder großen Einfluss auf die koreanische Literaturszene hatte. Geboren wird sie im selben Jahr wie Han Mal-suk, nämlich 1931, im Kreis Kaepung in der Provinz Gyeonggi, der heute in Nordkorea liegt. 1950 schreibt sie sich am Fachbereich für koreanische Sprache und Literatur an der Seoul National University ein, bricht das Studium jedoch aufgrund des Koreakriegs und des Todes ihres Bruders recht schnell wieder ab. Während des Krieges wird sie durch die nordkoreanische Armee von ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder getrennt, die nach Nordkorea deportiert werden. Um die Familie zu versorgen, beginnt sie in der Porträtabteilung der 8. US-Armee zu arbeiten, die sich im heutigen Hauptgebäude des Shinsege-Kaufhauses befindet. Und arbeitet später im selben Gebäude im Tonghua-Kaufhaus. 1953 heiratet sie einen dort tätigen Vermessungsingenieur und bringt im Laufe der nächsten Jahre 5 Kinder zur Welt. Der Besuch einer Ausstellung weckt in ihr den plötzlichen Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Und so veröffentlicht sie 1970 im Alter von beinahe 40 Jahren ihre erste Erzählung. Sie trägt den Titel »Der nackte Baum«, Namo. Von da an schreibt sie in hohem Tempo, fast so, als hätte sie etwas nachzuholen. Bis 2007 erscheinen 15 Romane und 10 Erzählbände. Ihre Themen lassen sich in 3 Gruppen einteilen. Die erste befasst sich mit dem Koreakrieg und seinen Folgen. Erzählungen wie »Dieser Winter war wirklich mild« thematisieren die familiäre Zerrissenheit infolge des Koreakrieges, insbesondere durch das Bild der Mutter, die ihren Ehemann und ihren Sohn durch den Krieg verliert. Die Erzählungen der zweiten Phase richten sich gegen den Materialismus und die Heuchelei der Mittelschicht der koreanischen Nachkriegsgesellschaft, beispielsweise in Talmen Pangdel, Wohnungen, die gleich aussehen, aus dem Jahr 1974. Ein drittes Thema taucht in den 1980er Jahren auf. Nun geht es verstärkt um Probleme, mit denen Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft konfrontiert sind. Ein bedeutendes Werk dieser Phase ist insbesondere die Erzählung Gumgunen Incubator, die träumende Brutmaschine, die von einer Frau handelt, die zu einer Abtreibung gezwungen wird, bevor sie schließlich einen Sohn zur Welt bringt. Viele von Park Wan-sos Werken begreifen die Veränderung, die die koreanische Gesellschaft seit der Befreiung des Landes durchlaufen hat, als einen Prozess, der die Normen und Bräuche des Lebens allmählich zusammenbrechen lässt. Das Kernproblem, das Park Wan-so als Beweis für diese gesellschaftliche Krise anführt, ist das Phänomen der auseinanderbrechenden Familie. Sie zeigt, wie eine verzerrte Welt sich zum Bruch von Familien und zu sozialer Entfremdung führt und widmet sich intensiv dem Problem zwischenmenschlichen Vertrauensverlustes und moralischen Werteverfalls. Park Wan-so stirbt 2011 im Alter von 79 Jahren an Krebs. Von Park Wan-so auf Deutsch erschienen ist unter anderem der Roman »War der Berg wirklich dort?« Das war das KBS Autorenporträt »Schreibende Menschen« für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
hörten das Programm Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Love Me Right von EXO. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche. Just why she don't get got a wig set it by the hole. More than gosh, it's better than the one just old. Who was the one that the diamond make it work? Yeah. Shorty, I'm a body freak, that's on down. She got mission, be the only game, I'm more down. Watch your day, get a one, so people pull a sunrise. You got all me, I know they got nobody. Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 말하지마. 말하지마 heißt auf Deutsch so viel wie sag es nicht weiter oder sag jetzt nichts. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo-do-woo Sorgen. Hae-won versucht, ihn zu beruhigen. An einer Stelle sagt Hae-won hier, 말하지 마, sag es nicht weiter.
말하지 마,
말하지 마,
말하지 마.
Mit 말하지 마 kann man zum einen jemanden darum bitten, etwas nicht weiter zu sagen. 다른 사람한테 말하지 마. 알았어. Sag es niemandem weiter. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 비밀이야. 말하지 마. 어, 나만 알고 있을게. Das ist ein Geheimnis. Sag es nicht weiter. In Ordnung. Ich behalte es für mich. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
비밀이야. 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야. 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게. 비밀이야. 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
비밀이야. 말하지 마.
어, 나만 알고 있을게.
Zum anderen kann man damit jemandem signalisieren, dass man über etwas nicht mehr sprechen will. 이제 그만해. 말하지 마. 알았어. Hör auf, sag nichts mehr. In Ordnung. Hier noch ein Beispiel. 그 이야기라면 말하지 마. 그래. Wenn es darum geht, sag nichts. In Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래. 그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그 이야기라면 말하지 마.
그래.
그래. Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 말하지 마 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über den chinesischen Dichter Li Bai und den Panzhodi-Trommler Kim Yong-hwan. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Der chinesische Dichter Li Bai, der in der Tang-Dynastie lebte, war als großer Liebhaber des Monds und des Alkohols bekannt. Der Legende nach brachten 20 Liter Alkohol bei ihm 100 Gedichte hervor. In einem seiner Gedichte beschreibt er, wie er mit einem Freund trinkt. Auf einem blumenbedeckten Hügel sitzen wir uns gegenüber und trinken Wein. Einen Becher, noch einen und dann noch einen. Nun bin ich betrunken und möchte schlafen. Bitte gehe ohne mich heim, und wenn du morgen früh an mich denkst, komme zurück und bringe deine Zither mit. Wenn man nur einen solchen Freund hat, mit dem man die Freuden des Lebens teilen kann, dann hat man ein gutes Leben. Unser erstes Lied heute ist Ponnimga, das Lied des Freundes, gesungen von Han Sing-sok.
Ooh. 말을 들어보소. 백년 영화가 그 얼만고 인생의 희로애라 한바탕뿐만인가. 공수래 공수거라 한번 왔다 한번 가는 초로 같은 우리 인생. 사랑하고 근심 타제하면 한사십을 채 못 살고 아차 죽어지면 부흥망산천 흑될 인생. 사는
Diese Woche stellen wir Ihnen den Pansori-Trommler Kim Myung-hwan vor. Er wurde 1913 in Guksong in der Provinz Jeollanam-do in eine reiche Landbesitzerfamilie hineingeboren. Die meisten traditionellen Musiker seiner Zeit stammten aus Musikerfamilien und wuchsen von klein auf in den Beruf hinein. Doch Kim Myung-hwan studierte zunächst klassische chinesische Literatur und ging sogar fürs Studium nach Japan. Doch dann wurde sein Vater krank und er musste nach Korea zurückkehren, wo er bald heiratete. Die Familie seiner Frau machte sich über ihn lustig, weil er noch nicht einmal eine Trommel spielen konnte. Daraufhin begann er, Pansori und Trommeln unter dem Pansori-Meister Tang Pan-ge zu lernen. Nach seinem Abschluss lud er zahlreiche Pansori-Meister zu sich nach Hause ein, um sich ganz dem Pansori-Singen und Trommeln widmen zu können. Schließlich trat er der Taedong Theaterkompanie bei, die vom Pansori-Meister Sung Man-gap geführt wurde, und wurde Berufsmusiker. Privat hatte Kim Myung-hwan es nicht leicht. Das Vermögen seiner Familie wurde nach der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft konfisziert, weil seinem Bruder die Kollaboration mit den Japanern vorgeworfen wurde. Seine Frau starb früh, und während des Koreakriegs lief sein Sohn zu den Nordkoreanern über. Das Trommeln war in diesen turbulenten Zeiten ein sicherer Hafen für ihn. 4 Jahre lang lernte er unter dem Pansori-Meister Tong Eung-min in Bosong im Südwesten Koreas, bevor er seinen eigenen Trommelstil entwickelte und 1978 schließlich als Praktizierender des immateriellen Kulturerbes des Pansori-Trommels anerkannt wurde. Viele Menschen denken fälschlicherweise, dass beim Pansori die Sänger wichtiger als die Trommler sind. Aus diesem Grund wechseln viele Trommler schließlich zum Singen, um mehr Anerkennung zu erhalten. Doch Kim Myung-hwan war stolz darauf, ein Pansori-Trommler zu sein. Er sagte einst, ein Trommler sollte den Sänger auf der Bühne beim Trommeln von unten stützen. Er sollte ihn stets im Blick behalten und immer bereit sein, den Sänger gegen jeden Feind zu verteidigen. Damit wollte er wohl sagen, dass es der Trommler ist, der eine Pansori-Aufführung in Wirklichkeit kontrolliert. Hören wir nun Kim Jong-hwan an der Trommel, während Choi Seung-hee eine Arie aus dem Pansori Chunhyanga singt.
사랑, 사랑, 내 사랑아. 사랑이지야
다 좋지
사모신증 달 밝은 밤 무산 전봉하늘 사랑 문나 전룩
다 얼씨구한
창해같이 깊은 사랑 어? 삼생연분 너고나고 만나는 사랑
다
허물없다 사랑 이연분 이사랑이 희헐 곳이 어디 없구나
다 좋지
생전사랑이 기로 사후키 알기 없겠느냐 너 죽으면 나 못 살겠다 내가 먼저 죽거들랑 너도 부디 못 살아라 너 죽어들 것 있다 너는 죽어 그리 되되 따지 따고운 그르름 아래 저각시시 피집 여자 변이 되고 나는 죽어 그리 되되 하늘천 하늘건 날일변양 사내람실랑낭 아들자자 변이리야 계집여자 변에다가 아들자를 딱 부어서 죽을 혼자로
Bei dem koreanischen Liedgenre Kaguk handelt es sich um vertonte Gedichte. Kaguk-Lieder werden von professionellen Sängerinnen und Sängern gesungen, begleitet von verschiedenen Instrumenten wie der Zitakaya-Gym oder der Flöte Taegeum. In früheren Zeiten gab es keine öffentlichen Konzerte und keine Aufnahmen. Eine solche Musik zu hören, kostete also viel Geld. Die Organisatoren von privaten Konzerten, die meist reiche Adlige waren, ließen die Sänger daher immer mehrere Lieder singen, damit sie ihr Geld wert waren. Die Lieder folgten einer bestimmten Reihenfolge. Zuerst gab es kraftvolle und bodenständige Ujo-Lieder, gefolgt von gefühlvollen Kaemyeonjo-Liedern. Heute hören wir ein Stück, das im Ujo-Stil beginnt, aber im Kaemyeonjo endet. Es heißt Hwangaerak und wird heute von Lee Joon-ah gesungen. Musik Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.